Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. So langsam geht der Karneval zu Ende. Heute ist der letzte Tag zum Feiern, bevor ab morgen dann gefastet wird bis Ostern. Die Straßenreinigung, die hatte gestern schon alle Hände voll zu tun, wie jedes Jahr im Prinzip. Unser Landeskorrespondent war in Köln bei einer solchen Tour mit unterwegs. Am Faschingsdienstag, wie es in Bayern heißt, spielt sich in München ein historischer Tanz ab sozusagen, der in die dunkle Zeit der Pestepidemie vor 500 Jahren zurückgeht. Wir klären gleich für Sie auf, was es damit auf sich hat. Und in Berlin zieht Rot-Rot-Grün ihre Halbzeitbilanz. Sie selbst, aber auch die Opposition. Und wir binden gleich beides für Sie zusammen. So langsam ist Schluss mit lustig in den Karnevalshochburgen. Gestern an Rosenmontag war der Höhepunkt der fünften Jahreszeit. Heute an Veilchendienstag wird einmal noch gefeiert, bevor ab morgen an Aschermittwoch dann alles vorbei ist, wie es heißt. Für die Müllabfuhr war gestern schon gewissermaßen der Spaß vorbei. Sie musste die ganzen Abfälle entsorgen, die sich bei den Straßenumzügen angesammelt hatten. Und allein in Köln waren das nicht weniger als 400 Tonnen. Moritz Küpper hat die Reinigungsmannschaft bei der Arbeit begleitet.
Sie lauern in einer Seitenstraße. Gerade erst ist der Wagen mit Prinz Mark, dem ersten aus dem Kölner Dreigestirn, vorbeigefahren. Da setzen sich sechs Männer in knalloranger Montur in Bewegung. Fünf von ihnen tragen lange Besen, einer ein Laubgebläse. Leere Flaschen, zerquetschte Dosen, Brötchen, Tüten, Kamelle, die keine Besitzer gefunden haben, oder auch leere Plastiktüten. Alles wird zusammengefegt, manchmal um die noch feiernden Jecken herum. Rund 330 Tonnen Kamelle, also Bonbons, Schokoladentafeln, Gummibärchen oder Popcorntüten, dazu noch etwa 300.000 Blumensträuße, fliegen beim Kölner Rosenmontagszug, dem größten im Lande, in die Menge. Etwa 8 Kilometer schiebt sich die Karawane für rund 7 Stunden durch die Domstadt. Im Schnitt kommen 1 Million Menschen und anschließend die Müllabfuhr. Doch die muss erst reinkommen in diese Menschenmasse.
Vor allen Dingen ist hier die Problematik, dass das ja wie ein Schlauch ist und das Publikum bleibt ja hier. Müssen wir uns wirklich durch die Leute wegdrücken, versuchen, darunter sauber zu machen und dahinter schließt sich das wieder.
Erklärt Klaus-Werner Wirz, Leiter des Betriebshofs Alteburger Straße, der AWB, Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, wie die Müllabfuhr offiziell heißt. Karneval, das heißt Großkampftag, so der 63-Jährige, der seit 18 Jahren hier für Ordnung sorgt. Wegen der Müll, aber auch und gerade wegen der Menschenmassen.
Das ist eben die Kunst des Einsatzleiters. Der muss sehen, dass die Jungs schön zusammenbleiben als kompakter Körper, dass die sich nicht, wenn einmal das Publikum dazwischen ist, kriegt man keine Reinigung mehr hin. Dann ist gelaufen.
Drei große Reinigungstrupps mit jeweils 18 Straßenreinigern und etwa 10 Fahrern hat er an dieser Stelle nun im Einsatz. Insgesamt gibt es 6 solcher Trupps, die streckenweise den Zugweg säubern.
Da, wo kleinere Straßen sind, haben wir mehr kleinere Kehrmaschinen. Wo breitere Straßen sind, da sind dann die größeren eher.
Von 10 Uhr morgens bis in den späten Abend hinein ist die AWB unterwegs. Mittlerweile ist sein Putztrupp auf dem Zugweg vollständig angekommen. Das heißt, auch die größeren Wagen sind eingebogen.
Wichtig war, wir hatten jetzt ein bisschen technische Probleme mit dem Laubsauger gehabt. Die haben wir aber jetzt gelöst und jetzt geht's weiter.
Erklärt Michael Schumacher, der die Männer auf der Straße anweist. Dort liegt nun, wie an einer Schnur aufgezogen, der Müll in einer Linie.
Wir schieben jetzt quasi von beiden Seiten alles, dass das genau vor das Saugrohr kommt. Wir arbeiten uns von grob nach rein. Das heißt, wir haben jetzt erstmal den Laubsauger, dann kommt eine große Kehrmaschine. Dann werden die Kehrmaschinen immer kleiner und ganz hinten haben wir eine, die die ganze Zeit dreht und die dann noch die restlichen Verunreinigungen entfernt.
Die Kehrmaschine kommt, versucht die Konfettireste wegzuwischen. Dass in diesem Jahr wegen der Unwetterwarnung keine Pferde mitgehen konnten, bedeutet für die Reinigungskräfte eine Erleichterung, so Betriebshofleiter Wirz.
Weil wir bringen zwischen 4 und 7 Uhr morgens bringen wir 80 Tonnen Sand an diese Stellen, wo entweder Altkopfsteinpflaster oder wo ganz neue Pflaster und die zu glatt ist. Und das Einholen ist das Problem, weil das muss ja im ganzen Publikumsgeschäft laufen. Spart uns viel, viel Nerven und natürlich auch Zeit.
Dennoch, während die Karnevalisten im Zug, so wird's Eindruck, versuchen, den Müll zu reduzieren, gibt es eine andere gesellschaftliche Entwicklung, die für mehr Dreck sorgt.
Es findet immer mehr draußen statt. Früher haben die Leute einen Zug gesehen, sind dann irgendwo feiern gegangen. Heute feiert man da, wo man ist, auf der Straße, inklusive eben das, was dann runterfällt. Und das wird immer mehr. Dann meinen die Leute natürlich, sie hätten eine Lizenz, das zu tun, was sie sonst nicht machen. Einfach da, wo sie sind, alles fallen lassen.
Immer weiter frisst sich das Saugrohr der Mülllinie entlang, dicht gefolgt von der Kehrmaschine. Viele Jecken bleiben stehen, machen Fotos. Manchmal wird die Arbeit der Reinigungsmaschinen auch unterbrochen. Eine Frau im Piratenkostüm klopft an die Scheibe der Kehrmaschine, reicht einen Blumenstrauß hinein.
Wir haben uns gerade bedankt. Die machen die harte Arbeit.
Ja klar, natürlich. Da bedanken wir uns auch. Ne? Freuen sich auch mit dem Frühstück. Ruckzuck ist alles sauber. So muss das sein.
Die Blumen landen hinter der Windschutzscheibe. Ohnehin, so wird's, gibt es unter den Karnevalisten viele Fans.
Wir haben ja insgesamt über 70 Züge, die wir begleiten. Gerade bei den Vorortzügen ist das so, dass die Leute mit Kindern total stehen bleiben gerne, weil die für die Kinder, wenn die Kehrmaschinen kommen, wird es genauso schön wie Kamelle sammeln.
Der Zug nach dem Zug eben. Ab 5 Uhr morgens kommt dann die nächste Schicht, um das zu reinigen, was die Kneipenbesucher noch hinterlassen haben. So geht das Tag für Tag in der Domstadt. Viel zu tun also. Und bis er bei den Abfallbetrieben angefangen hatte, war auch Betriebshofleiter Wirtz ein Karnevalist.
Bevor ich den Job angetreten habe, fand ich Schnee sehr schön und ich fand Karneval sehr schön. Aber Schnee gleich Winterdienst und Karneval gleich das, was Sie jetzt hier gerade sehen. Alles, was früher Spaß gemacht hat, ist jetzt Arbeit.
Aber in 2 Jahren könnte das schon wieder anders aussehen. Zumindest für Klaus-Werner Wirtz. Denn dann geht er in den Ruhestand und in einer anderen Rolle zum Kölner Rosenmontagszug.
Und gestern am Rosenmontag war Moritz Küpper mit den Reinigungskräften unterwegs. Und das war seine Reportage darüber. Besonders gefeiert wird Karneval bekanntlich im Rheinland, aber nicht nur da, auch in Bayern spielt die 5. Jahreszeit durchaus eine Rolle. Dort heißt das Fasching und in diesem Jahr hat dieses Fest einen ganz besonderen Rahmen. In München wird nämlich der traditionelle Schäffler-Tanz aufgeführt. Den gibt es nur alle 7 Jahre und er hat einen speziellen historischen Hintergrund, der bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Tobias Krone erläutert, was sich dahinter verbirgt.
München kann sonst ja immer eigentlich alles. Fußball, Oper, Oktoberfest. Nur das mit dem Karneval. Touristin Melanie Felder aus Aachen steht heute Vormittag am Viktualienmarkt, dem bescheidenen Münchner Narren-Hotspot am Faschingsdienstag mit vielleicht 2000 anderen Besuchern und will nicht so richtig in Stimmung kommen.
Nicht, wenn Sie den Karneval aus Köln kennen, dann hat das hier nichts mit Karneval zu tun, nein. Ja, in Köln hat jeder ein Kostüm an, da kommt keiner in seinen normalen Klamotten. Da sind die Straßen einfach nur voll und da gibt es einen Karnevalsumzug, der dauert 5 Stunden. Also.
In der Tat, wenn man auf das Thema 5. Jahreszeit zu sprechen kommt, dann verwandelt sich das chronisch breite Grinsen des Münchners in ein eher verlegenes Lächeln.
Das war früher mal besser. Das hat kontinuierlich abgenommen und dann so Anfang der 90er Jahre, da ist dann eine ganze Faschingssaison wegen Golfkrieg ausgefallen. Man hat die abgesagt und seitdem hat sich das nie mehr so richtig erholt.
Alexander Reißel, Chef der SPD-Fraktion im Münchner Stadtrat, trägt einen Schnurrbart und in diesen Tagen meist ein Kostüm aus der Biedermeierzeit. Kniebundhosen, weißes Sakko und eine grüne Schlegelkappe. Und dazu einen Lederschurz, die Handwerkstracht der Fassmacher, in München Schäffler genannt. Alle 7 Jahre treten sie an zum Schäffler-Tanz auf dem Viktualienmarkt. Und das ist eine echte Besonderheit.
Die Legende sagt, dass im Jahr 1517, am Ende einer Pestepidemie, die Schäffler, also die Zunft der Schäffler, die ersten waren, die sich wieder auf die Straßen getraut haben. Und um den anderen Menschen in der Stadt zu zeigen, dass es wieder ungefährlich ist, haben die das mit Musik und Tanz gemacht.
Dass sie es getan, das war wohl gut. Die Bürger fassten neuen Mut und überwanden Sorg und Not, die ihnen bracht der schwarze Tod.
Das Münchner Kindl aus dem Stadtwappen, verkörpert hier von einer jungen Frau in Mönchskutte, begrüßt die Schäffler. Dann legt die Blaskapelle los.
Da gibt es seit irgendwie den 60er, 70er Jahren des 19. Jahrhunderts ein Lied. Das ist das Aberheideskreuz. Also Aberheideskreuz, Aberheideskreuz, Aberheidesakramentischkreuz.
In gesetzten Schritten, teils trippelnd, teils schreitend, tanzen die 20 Schäffler auf einer Bühne. Markant sind die Kränze aus Buchsbaum, die sie über dem Kopf halten, unter denen sie hindurch paradieren und die sie schließlich für die Figuren kunstvoll zusammenlegen.
Es gibt halt diese Figuren, also den Einmarsch, dann kommt der Lindwurm, das ist quasi dieser, wo man gedacht hat, dass die Pest davon kommt. Danach kommt das Kreuz, das ist quasi die Ehrung für die Kirche gewesen oder für die Geistlichen. Danach kommt die Krone, das war die Ehrung für die Wittelsbacher. Und zum Schluss ist dann noch die vier kleinen Kreise. Das ist im Endeffekt wie ein Zahnrad, dass die Arbeit wieder weitergeht. Ja.
Simon Schäfer, 39, ist Teil der Tanztruppe. Auch wenn er kein Schäffler, also Fassmacher ist, sondern Landschaftsgärtner. Von der einzig verbliebenen Münchner Fabrik für Holzfässer tanzen noch 5 Schäffler mit. Der Rest wird seit den 70ern mit zunftfremden Burschen aufgefüllt.
Es ist vom Banker bis zum Fassmacher, also es ist eigentlich alles dabei. Ja.
Der Schäffler-Tanz findet nur alle 7 Jahre statt, dann aber über die ganze Faschingszeit hindurch mit Auftritten im Stundentakt. In Altersheimen, auf Faschingsbällen, in der Staatskanzlei und natürlich am Höhepunkt am Faschingsdienstag auf dem Viktualienmarkt. Simon Schäfer stecken die letzten Wochen schon etwas in den Knochen.
Ich bin jetzt die 48 Tanztage voll dabei. Glücklicherweise habe ich 4 Wochen Elternzeit, die ich mir da genutzt habe. Und meine Frau hat zugesagt.
Für ihn sei der Schäffler-Tanz eine besondere Ehre, sagt der 39-Jährige. Und überall, wo sich die Schäffler in ihren Kostümen blicken lassen, herrscht großer Andrang. Also das heißt verhältnismäßig groß für Münchner Faschingsverhältnisse. Ursel aus München, verkleidet, formuliert die Faszination an den Schäfflern so.
Dass vielleicht Männer tanzen mal richtig, ja? Die Bögen, also es ist Tradition und das gefällt mir.
Man könnte behaupten, der Schäffler-Tanz ist die Rettung des Münchner Faschings. Aber da widerspricht der Schäffler Simon Schäfer entschieden.
Also wir sind kein Faschingsverein, das ist schon mal ganz klar. Glücklicherweise ist es in die Faschingszeit gefallen, aber es hat mit Fasching eigentlich nichts zu tun. Ja? Wir sind ein reiner Traditionsverein und wollen es auch weiter behalten.
Schäffler-Tanz, eine Münchner Faschingstradition mit ernstem Hintergrund, zusammengestellt und beobachtet von Tobias Krone. Es ist noch nicht so lange her, da galt Rot-Rot-Grün als denkbare Machtoption für die SPD im Bund. Aktuell ist das kein ernsthaftes Thema. Die SPD hat da ganz andere Sorgen, bekanntlich. Im Bundesland Berlin, da stellen die Sozialdemokraten aber zusammen mit Grünen und Linken die Regierung seit mittlerweile 2 Jahren. Und heute hat Rot-Rot-Grün in Berlin eine Halbzeitbilanz gezogen. Sebastian Engelbrecht hat das für uns verfolgt. Herr Engelbrecht, wie toll findet sich Rot-Rot-Grün in Berlin?
Natürlich findet sich Rot-Rot-Grün wirklich toll. Der regierende Bürgermeister Müller sagte, er fühle sich in dieser Koalition sehr wohl. Wenn man so die Schlagzeilen der letzten Monate und Jahre summiert, dann kann einen das eigentlich nur wundern. Er sprach natürlich von der Metropole, der Wissenschaftsmetropole, der Forschungsmetropole, wo jeder in Europa jetzt dabei sein wolle. Er sagte natürlich, die Koordinierung, das räumte er ein, zwischen Rot, Rot und Grün sei manchmal schwierig. Aber man habe doch große Akzente gesetzt. Sein Vorschlag vom solidarischen Grundeinkommen, das sei auf Bundesebene auf erfreuliche Reaktionen gestoßen. Nun werde auf Bundesebene zumindest in der SPD über Grundrente und Bürgergeld diskutiert. beim Wohnen dem großen Thema in Berlin, dem Problemthema schlechthin, da reagiere die Koalition mit einem Dreiklang, der bestehe aus Bauen, Kaufen und Deckeln. Das heißt, man baue jeden Tag, man kaufe für staatseigene Wohnungsbaugenossenschaften Wohnungen und man nutze alle Mittel, um Mieten zu deckeln, um sozusagen einen sozialen Wohnungsmarkt zu erhalten. Und das war das große Thema, auf das auch Kultursenator Lederer einging. Man sei bemüht, Wohnungen zurückzukaufen, in Klammern zu enteignen. Das ist ja das große Thema dieser Tage. Die deutsche Wohnen soll enteignet werden. Zumindest Teile der Koalition wollen das. Lederer sagte, man suche den Schutz vor der Verdrängung von Mietern aus Berlin heraus, Schutz vor hohen Mieten, Erhaltung des Milieuschutzes und so weiter. Das ist aber alles natürlich höchst fragwürdig. Wenn man mal die Menschen auf der Straße fragt, dann werden sie einem sagen, dass sie Probleme haben, sich in ihren Wohnungen zu erhalten. Am überzeugendsten wirkte da noch die Wirtschaftssenatorin Ramona Popp, die tatsächlich große Erfolge zu vermitteln hat. Sie sprach von einer Blütezeit, einer Aufbruchzeit, die Berlin zurzeit erlebe. 50.000 bis 60.000 Menschen ziehen im Jahr momentan nach Berlin. Die Digitalwirtschaft sei die große Treiberin der wirtschaftlichen Entwicklung. Viele Unternehmen zögen hierher. Das Ökosystem Berlin sei gesucht. Die Talente, gerade im Bereich der Digitalwirtschaft, kämen hierher. Und es flössen jährlich 2 bis 2,5 Milliarden Privatkapital nach Berlin. Das ist in Europa sonst nur in London der Fall.
Wo sehen Sie, wenn Sie, Sie haben ja relativ skeptisch schon geklungen, wo sehen Sie sonst Probleme vielleicht in den ersten 2 Jahren?
In den ersten 2,5 Jahren, die Legislaturperiode dauert ja dann noch weitere 2,5, insgesamt 5 Jahre. Also der Senat macht keinen gut koordinierten Eindruck, gerade bei einem so wichtigen und auch ideologisch aufgeladenen Thema wie dem Thema Enteignung. Hat sich der regierende Bürgermeister Müller dagegen ausgesprochen und Bausenatorin Lomscher von den Linken dafür. Da fehlt jede strategische Linie und das lässt diese in dieser Frage durchaus zerstrittene Koalition den Zeitungsleser und den engagierten Berliner Bürger jeden Tag spüren. Die Enteignung allein der deutschen Wohnen würde den Senat 36 Milliarden Euro kosten, wie heute bekannt geworden ist. Für 36 Milliarden Euro könnte der Senat auch 200.000 neue Wohnungen bauen. Daran sehen Sie, was für ein utopisches Unterfangen das ist, das hier diskutiert wird und das natürlich nach wie vor noch nicht vom Tisch ist, weil ein Volksbegehren unterwegs ist. Anfang April wird es damit losgehen und es gibt sicherlich eine starke Minderheit in Berlin, kann ich mir vorstellen, die für eine solche Enteignung stimmen wird.
Wie sieht die Opposition die bisherige Bilanz von Rot-Rot-Grün?
Ja, die sagt natürlich das Gegenteil. Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Abgeordnetenhaus, Burkhard Dregger, sagt, die Koalition sei der Klotz am Bein der wachsenden Stadt und statt die wichtigsten Probleme anzugehen, verzettele sich die SPD und die Linke und die Grünen. Sie verzetteln sich seit Jahren, seit ihrem Amtsantritt immer mehr ineinander. Damit ist dieser innere Streit gerade in der Wohnungspolitik gemeint. Statt an effektiven Lösungen wie der Mietenkrise, wirklich statt da effektive Lösungen zu suchen, verzettelte man sich in Phantomdiskussionen. Zum Beispiel solchen Dingen wie der Diskussion Olympia 2036 hierher zu holen nach Berlin. Und dazu können wir vielleicht mal einen O-Ton einspielen von Burkhard Dregger, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im Abgeordnetenhaus.
Also es ist wirklich nicht das prioritäre Ziel, Berliner Stadtpolitik Olympische Spiele nach Berlin zu holen. Prioritär sind die Aufgaben Verkehr, Wohnungsbau, Schule und Sicherheit. Und dann können wir uns auch weiteren Themen zuwenden. Und solange die ihre Hausaufgaben nicht machen, bei den wesentlichen Fragen der Berliner Stadtpolitik, finde ich das einigermaßen erstaunlich, ihre Kapazitäten jetzt mit solchen Themen zu verschwenden.
Dregger sieht eben in den zentralen Fragen Defizite in der Koalitionspolitik. Und das kann tatsächlich auch nicht bestritten werden. Die Koalition hat selber zugegeben in Gestalt von Wirtschaftssenatorin Ramona Popp, dass es ihr zu langsam geht in vielen Fragen. Ja.
Vielen Dank. Informationen und Einschätzungen aus Berlin von Sebastian Engelbrecht. Am Ende von dieser Ausgabe von Deutschland heute gleich übernimmt die Kollegin Stefanie Gebert mit Campus und Karriere. In wenigen Minuten nach den Nachrichten, 3:05. Mein Name ist Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.